Das NTSB hat mittlerweile mehrere Updates zu den Ermittlungen zum Zusammenstoß in Washington gegeben und ist dabei erstmals auch auf die Erkenntnisse aus dem Datenschreiber des Black Hawk Helikopters eingegangen. Die Daten liefern uns entscheidende Informationen, mit denen sich ein immer besseres Bild der Lage zusammensetzen lässt. Ich gebe euch ein Update zu dem Thema und versuche, die offen gebliebenen Fragen aus dem letzten Video zu klären. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Nachdem wir vor gut einem Monat schon sehr ausführlich über den Fall gesprochen haben, habe ich viel positives Feedback von euch zu dem letzten Video bekommen. Vielen Dank dafür. Trotzdem sind noch eine ganze Menge Punkte offen geblieben. Ganz wichtig bei der Sache ist nach wie vor, dieser Unfall hier ist noch weit weg von aufgeklärt. Die Behörden stecken noch voll in den Ermittlungen. Die Tragweite der Kollision ist aber auch jetzt schon so riesig, dass das NTSB offensichtlich entschieden hat, mit mehr oder weniger regelmäßigen Updates immer wieder über den aktuellen Stand der Ermittlungen zu informieren. Was für uns ja sehr gut und interessant ist. Der Black Hawk Helikopter verfügt über einen kombinierten Flugdatenschreiber und Cockpit Voice Recorder, so wie es in Zukunft in den allermeisten Flugzeugen verbaut sein wird. Als man den dann gefunden hatte und ausgelesen hat, das war zum Zeitpunkt des ersten Videos noch nicht der Fall, da hatten die Behörden dann vollen Zugriff auf das vollständige Datenpaket aus dem Helikopter. Aus den aufgezeichneten Gesprächen an Bord wird jetzt erstmal bestätigt, was wir eigentlich auch vorher schon wussten. Die dreiköpfige Besatzung befand sich auf einem Checkflug, also quasi ein Prüfungsflug, ähnlich wie es auch bei Verkehrspiloten jährlich der Fall ist, wo ein eigentlich ganz normaler Flug durchgeführt wird. In diesem Fall hier, auch das ist mittlerweile bekannt, unter Benutzung von sogenannten Night Vision Goggles, also Nachtsichtgeräten. Die waren Teil dieses Checkfluges. Ob diese zum Zeitpunkt des Unglücks tatsächlich getragen wurden, lässt sich immer noch nicht abschließend beantworten. Es ist durchaus wahrscheinlich und auf den Aufnahmen des Cockpit Voice Recorders gibt es keine Anzeichen dafür, dass diese Brillen nicht getragen wurden. Grundsätzlich ermöglichen diese Brillen, Dinge in der Dunkelheit ganz klar zu erkennen, die man mit bloßem Auge dann nicht mehr sehen könnte. Sie können damit ein wichtiges Tool bei Nacht für Helikopterpiloten sein. Deswegen sind Piloten, die mit ihrem Helikopter auch nachts unterwegs sein müssen, in der Regel auch mit solchen Dingern ausgestattet. Jetzt sind Landescheinwerfer eines entgegenkommenden Flugzeuges ja aber etwas, was man nachts eigentlich sehr gut erkennen kann, und zwar mit bloßem Auge sehr gut erkennen kann. Die Nachtsichtgeräte können durchaus dazu beitragen, dass die Scheinwerfer nicht mehr so leicht zu erkennen sind und sie nicht mehr so stark aus der Dunkelheit hervorstechen, sich also nicht mehr so stark abheben. Und ein Flugzeug, vor allem dann, wenn es eben nicht mehr frontal auf einen zufliegt, wie in diesem Circling Approach ja der Fall, durch die veränderten Sichtverhältnisse schwerer zu erkennen ist. Inwiefern das hier jetzt wirklich eine Rolle gespielt haben könnte, können wir zum aktuellen Zeitpunkt leider immer noch nicht abschließend beantworten. In den Kommentaren unter dem letzten Video wurde sehr viel gefragt, wie es denn überhaupt sein kann, dass hier eine Flugroute für Helikopter existiert, die die Anflugschneise einer aktiv genutzten Piste eines aktiv genutzten Flughafens kreuzt. Dazu kann man nur ganz klar sagen, dass ein Helikopter einen aktiven Anflug kreuzt, das ist per se erstmal nichts Ungewöhnliches und kommt selbstverständlich auch hier in Deutschland an jedem größeren Flughafen immer und immer wieder mal vor, vollkommen unabhängig davon, ob jetzt eine vorgeschriebene Route vorhanden ist oder nicht. Flughäfen werden von Helikoptern und Flugzeugen genutzt. Der große Vorteil an den Helis ist, dass sie, anders als Flugzeuge, ja in einer Position auch in der Luft halten können. Also sie können in der Luft stehen bleiben, dann ist die Situation tatsächlich ähnlich wie an einer Straßenkreuzung. Der Helikopter hält an dieser Kreuzung, der Verkehr fliegt vorbei, dann kann der Heli durch. Den Fluglotsen gibt es relativ viel Flexibilität. Sie können Helikopter in der Luft kurz vor dem Anflug, also kurz vor dem anfliegenden Verkehr, vor dem kreuzenden Verkehr warten lassen. Habe ich selbst schon einige Male zum Beispiel in Frankfurt erlebt. Dann bekommen wir in der Regel vom Fluglotsen noch eine sehr genaue Traffic Information. Uns wird also kurz erklärt, wo genau sich der Helikopter gerade befindet und dass er auf uns wartet. Das ist ein wichtiger Punkt. Der Helikopter steht in der Luft. Das macht es also für alle Beteiligten hier an der Stelle sehr berechenbar. Wir im Cockpit haben daraufhin dann die Möglichkeit, den Helikopter relativ einfach und schnell auf unserem Navigation-Display zu identifizieren oder, wenn Wetter und Zeit es zulassen, den Helikopter sogar visuell zu erkennen, also ihn ganz einfach aus der Scheibe raus zu sehen. Und jetzt wissen also alle drei Beteiligten, Lotse, Piloten und Helikoptercrew, voneinander, wo genau sich jeder befindet. Sollte der Helikopter in einer falschen Position warten, erkennt der Lotse das auf seinem Radar. Wir erkennen es nach der Info des Lotsen auf dem Display oder durch die Scheibe. Dann wird der Anflug abgebrochen und die Situation wird aufgelöst. Ist also vollkommen ungefährlich. Es gibt hier keinen Single Point of Failure oder anders ausgedrückt mit dem Schweizer Käsemodell, über das wir schon oft gesprochen haben. Wir haben hier sehr viele Käsescheiben hintereinander, die erst einmal umgangen oder durchkreuzt werden müssten, bevor es dann am Ende zu einer Katastrophe kommen könnte. Hier passen alle drei Beteiligten unter Hilfe der Radartechnik, das ist ein wichtiger Punkt, und mit guter, klarer Kommunikation aufeinander auf. Und deswegen ist das hier eine ungefährliche Sache und wird tagtäglich an allen möglichen Flughäfen so praktiziert. Es ändert aber natürlich nichts daran, dass hochfrequentierte Lufträume, wie der um den Ronald Reagan Airport in Washington, allein durch das Verkehrsaufkommen und die Luftraumstruktur, die da aufgebaut wurde, um eben alles unter einen Hut zu bekommen, ganz eigene Herausforderungen und natürlich auch Risiken mit sich bringen. Und der Circling Approach, der gehört da definitiv mit dazu. Diese Anflüge sind in den Vereinigten Staaten, in großen Städten, deutlich üblicher, als das hier bei uns der Fall ist. Der Luftraum über New York ist da ein recht gutes Beispiel mit mehreren Flughäfen. Anflüge auf LaGuardia oder auch JFK werden oft als Circling Approach geflogen, damit sie sich nicht gegenseitig in die Quere kommen. Es wird also häufig ein Anflug geflogen, wo kurz vor dem Endanflug noch eine mehr oder weniger steile Kurve geflogen werden muss. Aus welchem Grund das dann am Ende des Tages ist, aus Wetter, Terrain oder Platzgründen oder auch Lärmschutzgründen, das ist da erstmal vollkommen egal. Und es ist auch ganz egal, wie fit die Piloten mit solchen Anflügen sind, also wie sehr sie das gewohnt sind, solche Anflüge zu fliegen. Diese Anflüge binden einfach mehr Kapazitäten. Sie sind anspruchsvoller und nun mal komplexer als ein sogenannter Straight-In-Approach. Und sie sind es vor allem dann, wenn sie, wie hier in diesem Fall, spontan vergeben werden. Aber die Piloten der CRJ wurden ja vom Tower Lotsen in Washington gefragt, ob sie dieses Verfahren annehmen möchten, also ob sie diesen Circling Approach jetzt machen möchten.
Lucio 5342 Washington, 1 star 3 2 0 1 7 2 5 runway 33.
Und warum sagen sie da in der Dunkelheit nicht einfach nein? Weil aus ihrer Perspektive, sie kennen den Anflug wahrscheinlich gut, sie sind den wahrscheinlich schon häufiger geflogen, weil es aus ihrer Perspektive vollkommen ungefährlich und unspektakulär ist, den Anflug jetzt kurzfristig umzubauen und hier eben einen Circling Approach auf Washington zu fliegen. Während die Crew der CRJ jetzt also gut beschäftigt war mit Umbauen des Anfluges, wurde im Helikopter kurz über unterschiedliche Höhenangaben gesprochen. Das wissen wir mittlerweile aufgrund der Aufnahmen des Cockpit Voice Recorders. Laut Pilot Flying befand man sich in 300 Fuß, laut Pilot Monitoring, dem Ausbilder hier an Bord, der hier diesen Checkride quasi abnimmt, in 400 Fuß. Klar war an der Stelle also, man müsse weiter sinken, um die gleich geltende Maximalhöhe von 200 Fuß nicht zu basten. Das wurde auch klar im Cockpit kommuniziert. Warum genau jetzt hier ein Unterschied bei den Höhenangaben bestand, woher er kam, ob über unterschiedliche Höhen gesprochen wurde, ob eventuell die barometrischen Höhenmesser nicht korrekt oder unterschiedlich eingestellt wurden, das wissen wir leider nicht und das ist auch nicht Teil des Flugdatenschreibers. Dann bekam die Besatzung die erste Verkehrsinformation. Der wichtigste Teil davon, nämlich der, der beschreibt, dass die CRJ sich in einem Circling Approach auf Runway 33 befand, der war im Helikopter nicht hörbar. Die Antwort war aber eindeutig. Und auch nach der vom Lotsen initiierten zweiten Bestätigung. Ganz klare Antwort. Der Teil Pass Behind the CRJ war auf dem Voice Recorder des Black Hawk wieder nicht zu hören. Man muss also davon ausgehen, dass dieser Teil des Funkspruchs nie bei der Besatzung angekommen ist. Aber wie kann das denn sein? Dazu kann man eigentlich nur sagen, Flugfunk ist ein ganz eigenes Thema für sich und für heute reicht als Erklärung, Flugfunk, die Art der Kommunikation, wie sie in der Fliegerei zum aktuellen Zeitpunkt stattfindet, ist sehr zuverlässig und etabliert, ist aber auch alles andere als modern und seit jeher extrem fehleranfällig. Unter all meinen Cockpit-Videos schreibt ihr, wie unglaublich schlecht Lotsen und andere Flugzeuge doch zu verstehen sind, wie schwer es ist, das alles auseinanderzuhalten. Und ich kann euch eine Sache sagen, hier in Frankfurt, im letzten Cockpit-Video, mit der deutschen Flugsicherung, das ist die beste und verständlichste und damit für uns im Cockpit angenehmste Kommunikation über Funk, die es irgendwo auf der Welt gibt. Aber auch hier passieren Fehler. Man versteht irgendwas nicht oder versteht irgendwas falsch und muss nachfragen, sich das Gesagte also noch einmal bestätigen lassen. Deswegen wird ja auch fast alles Wort für Wort zurückgelesen, also ganz genau noch einmal wiederholt, damit beide wissen, okay, der hat es richtig verstanden. Deswegen wird teilweise so unglaublich unangenehmes Englisch gesprochen. Deswegen sagen wir Tri ganz bewusst, wenn wir die Zahl 3 meinen. Auf vollen Frequenzen ist das oft gar nicht so leicht. Schließlich ist hier alles One-Way Communication. Also nur einer zur Zeit kann sprechen. Funkt irgendjemand dazwischen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann blockt man sich gegenseitig aus. Also es rauscht kurz und keiner versteht mehr irgendwas. An diesem Punkt bringen wir kurz mal einen zweiten Fall hier mit rein. Dieser Anflug hier war in den letzten Tagen auch überall zu sehen. Da hinten ist ein Businessjet, der kreuzt ohne Erlaubnis eine Runway, auf der eine Southwest 737 eigentlich gerade landen möchte. Die müssen den Anflug im letzten Moment abbrechen und, was ein Glück, alles ist gut gegangen. Der Grund war am Ende des Tages ein Missverständnis. Der Lotse bemerkte das schnell und über Funk kam Folgendes an. Dazu muss man gar nicht so viel sagen. Dieser Vorfall offenbart ganz einfach die großen Schwachstellen einer mittlerweile doch ziemlich in die Jahre gekommenen Art und Weise der Kommunikation. Und so wie es aussieht, hat das hier in Washington auch eine entscheidende Rolle gespielt. Wenn im Black Hawk Helikopter nie ankam, dass die CIA nicht auf Piste 01, sondern auf die 33 anflog, weil das irgendjemand ausgeblockt hat, wie auch immer, dann sucht man den Verkehr an ganz anderer Stelle, als man suchen soll. Wenn man da auch noch etwas findet, wie den dahinter anfliegenden Verkehr, dann ist man sich schnell sicher, alles im Griff zu haben. Ist der Lotse dann auch noch zufrieden mit einem unvollständigen Readback, also einer unvollständigen Wiederholung des Gesagten, dann fällt der Fehler auch direkt mal keinem auf. Ich habe das schon am Ende des letzten Videos gesagt und ich möchte es hier nochmal sagen, diese Kollision ist, so sieht es nach aktuellem Ermittlungsstand aus, auf eine sich jahrelang eingeschliffene Ungenauigkeit in den Verfahren zurückzuführen. Immer und immer mehr Käsescheiben, die dort mal mühsam eingebaut wurden, hat man Stück für Stück wieder abgebaut, weil es effizienter ist und vermutlich, weil es auch lange gut gegangen ist. Jetzt aber eben nicht mehr. Also, ich bleib dabei, dieser Fall hat definitiv das Potenzial, die amerikanische Luftfahrt nachhaltig zu verändern. Eine Mid-Air-Collision darf es einfach nicht geben. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren wieder ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.